Willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und ich freue mich heute zu Gast zu haben, den Ferenc Brose, den vielfachen Gründer, aktuell glaube ich CTO von der Firma DataGuard und auch Co-Founder und CTO von Tachifun, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Richtig, perfekt.
Perfekt, ich freue mich. Hallo.
Hallo.
Du bist relativ neu bei IO dabei. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu deiner aktuellen Tätigkeit oder deinen Tätigkeiten. Du bist ja, soweit ich weiß, rund um den Globus aktiv, auf unterschiedlichen Baustellen. Erzähl doch mal.
Das ist richtig. Also meine sozusagen bis vor kurzem noch Haupttätigkeit war eigentlich die Firma Tachifun im Iran. Das ist ein Discount-Portal und das geht über alle möglichen Bereiche von Kinos, Theatern bis hin zu Bildung oder auch Entertainment, also Skipisten, Gärten, Zoos, Travel, alles, was von Corona betroffen ist, mehr oder weniger. Aber auch Cashback-Themen, was jetzt uns sehr, sehr hilfreich ist, Gott sei Dank. Also rund durch Discounts, ja. Mhm. Und gleichzeitig mache ich DataGuard, das ist praktisch ein Unternehmen, was Datenschutz für Unternehmen bietet, eine Lösung, die hybrid ist, eine Mischung aus Cloud, Software as a Service und aber auch Unterstützung von wirklichen Menschen, wirklichen Anwälten, Datenschutzexperten, die unsere Unternehmen unterstützen, unsere Kunden unterstützen. Ja, super spannendes Thema momentan.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie groß seid ihr oder beziehungsweise fangen wir vielleicht mal bei Tachifun an?
Tachifun hat sehr starke Schwankungen gehabt im letzten Jahr, wie du dir vorstellen kannst. Also wir hatten letztes Jahr unseren letzten Wettbewerber aufgekauft und waren kurzfristig 300 Leute. Mhm. Und eigentlich sah alles sehr rosig aus, bis dann Corona anfing. Und dann brach bei uns natürlich das Geschäft sehr stark ein und wir sind mittlerweile auf 80 geschrumpft, knapp 80 Mitarbeiter. Mhm. Vielleicht noch so 20, die nicht Vollzeit sind, also insgesamt vielleicht 100. Und das ist es, ja, momentan.
Okay, dazu muss man sagen, dass ihr mit Tachifun auch ausschließlich jetzt im Iran aktiv seid.
Das ist richtig, genau. Das ist reines Iran-Geschäft und das ist, war auch immer so gedacht damals. Also die Option, also der bewusste Gedanke war halt, dort gibt es keinen Wettbewerb und lass uns mal gucken, ob es funktioniert, als Schnapsidee mehr oder weniger. So, und das hat halt einfach funktioniert, ja. 9 Jahre später.
Okay, Schnaps.
Genau.
Hast du noch mehr solche Ideen?
Wahrscheinlich.
Gucken wir, sprechen wir gleich mal durch. Worum kümmerst du dich jetzt speziell bei Tachifun oder auch bei DataGuard?
Also momentan bin ich bei Tachifun wirklich tatsächlich nicht mehr operativ tätig, sondern nur noch sozusagen an beratender Stelle. Bei DataGuard bin ich dafür sehr operativ tätig und da bin ich jetzt, wie gesagt, CTO und das ist ein extrem dynamisches Unternehmen. Sehr viel hat sich getan in den letzten 2 Jahren. Wir sind wirklich extrem stark gewachsen und haben jetzt, ich glaube, März war das, diesen Jahres auch eine Investmentrunde abgeschlossen. Noch wirklich beeindruckend zu dieser Zeit, gerade so bei dem Lockdown und $20 Millionen eingesammelt. Aha. Und also seitdem sind wir sehr aktiv damit beschäftigt, halt das Geschäft auszubauen. Unsere Plattform zu verbessern. Also wir bauen sozusagen intern für uns ein Tool, mit dem wir unseren Datenschutzexperten sozusagen zu Superhuman machen. Also der kann halt viel mehr Kunden bearbeiten, als das möglich wäre für normale Menschen. Mhm. Und extern wiederum machen wir Datenschutz einfach nur zugänglich für andere Unternehmen, die eigentlich entweder Angst vor dem Thema haben oder gar nicht verstehen, worum es wirklich dabei geht. Das heißt, es ist irgendwie runtergebrochen wird auf das Level von unseren Kunden, dass sie auch verstehen, was das eigentlich bedeutet.
Ja. Ja. Und kannst du zu DataGuard auch noch ein paar Fakten sagen? Wie groß
die sind? Also wir sind jetzt, glaube ich, so um die 150, ich weiß nicht ganz genau die Zahl, aber so um den Dreh sind wir. Ja. Wir haben mittlerweile Büros in München und Berlin und ich hoffe, wahrscheinlich bald noch viel mehr.
Okay, klingt sehr spannend. Machst du das eigentlich allein oder zusammen mit jemandem?
Nein. Das mache ich tatsächlich mit Freunden, die ich vor über 10 Jahren kennengelernt habe und mit denen ich immer in Kontakt war. Das ist Quansch Seemann und Thomas Regier. Und Die beiden sind super eng befreundet und sind die Geschäftsführer letztendlich von dem Unternehmen, teilen sich diese Rolle so ein bisschen. Und ja, es macht sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Die sind sehr energetisch, sind knapp 10 Jahre jünger als ich und dementsprechend noch ein bisschen wacher. Ja, macht sehr viel cool. Spaß.
Du bist der erfahrene Hase. Sehr gut. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause?
Also mittlerweile, Haustier? Ja, mittlerweile Haustier habe ich keins, Gott sei Dank momentan. Aber dafür habe ich eine kleine Tochter, die jetzt jetzt gerade 13 Monate alt ist. Ja, sie fängt jetzt an zu stehen. Und ich merke halt, das ist, was super spannend ist, natürlich jeder Vater merkt das wahrscheinlich, dass Kinder unglaublich interessiert sind an allem und einfach auch unermüdlich sind und einfach endlos Energie haben, bis sie dann einfach weg ist auf einmal und dann schlafen sie. Und dann ist wieder irgendwie, ist immer von 0 auf 100 und dann wieder von 100 auf 0. Und ja, super spannend, das zu sehen. Ich sehe es eher so aus dem Punkt, ich hab natürlich persönlich Computerwissenschaft studiert und ich sehe alles irgendwie so ein bisschen mit der Brille eines Computerwissenschaftlers, eines Entwicklers. Und ich sehe immer so meine Tochter so ein bisschen wie so ein AI, was gerade Informationen sammelt und lernt.
Spielt ihr zu Hause bald Star Trek, ja?
Das wahrscheinlich. Ich finde es unglaublich spannend, ja, das zu beobachten.
Stolzer Papa, das freut mich für dich. Was hast du eigentlich so für Hobbys, Sport? Ich glaube, du hast sogar mal ein bisschen was mit Immobilien gemacht. So haben wir uns mal kennengelernt.
Ja, das ist keine Sportart, aber das mache ich in der Tat. Das mache ich immer, wenn ich nicht weiß, was ich sonst noch machen soll. Sportlich mache ich eigentlich am liebsten Bouldern momentan, weil das so eine Sache ist, wo man einfach mal ganz kurz, schnell irgendwie Sport macht und es fühlt sich nicht an wie Sport. Also jedenfalls nicht aus meiner Sicht, weil ich sehe ein Problem, was ich lösen muss. Und das macht mir Spaß und ich fokussiere mich nicht darauf, irgendwie, dass ich jetzt 5 Reps gemacht habe oder dass ich irgendwie eine halbe Stunde lang auf der Treadmill war, sondern es ist einfach irgendwie ein bisschen natürlicher für mich und das macht mir sehr viel Spaß daran. Das kann ich einfach abschalten und mich darauf fokussieren.
Und du hast dich selbst so ein bisschen als Techie beschrieben. Erzähl doch mal, was war das Lieblingsfach in der Schule bei dir?
Lustigerweise war mein Lieblingsfach eigentlich nur durch meinen Lieblingslehrer Chemie. Aha. Und ursprünglich wollte ich eigentlich Medizin studieren, aber ich hatte dann das Glück, sagen wir mal, den Segen, dass eine Karriereberatung in meiner Schule war. Und die fragte mich, ob ich dann schon mal ein Praktikum gemacht hätte bei irgendeinem Arzt, um mal zu gucken, wie das denn so ist. Mhm. Und hat mich dann auch so ein bisschen gechallenged dazu. Und dann habe ich einfach mal gedacht, okay, machen wir das mal. Und das war auch das letzte Mal, dass ich Arzt werden wollte.
um das abzukriegen. Hast du dich gleich in den OP reingesteckt?
Ich war dann beim Kieferchirurgen, der so eine tiefe OP gemacht hat. Ich weiß doch genau, das war irgendwie ein Teenager, der da unter dem Messer lag, mit Kopfhörern drin und irgendwie laut Musik hörend. Ich dachte mir nur, wenn diese Person sehen könnte, was da in dem Mund vorgeht jetzt gerade. Der reinste Horror.
Du meinst so bei Quellcode ist das anders. Da guckt keiner so richtig an.
Das sind so die Innereien, die ich noch betrachten kann und mich dabei wohlfühle.
Oh je, oh, das war prägend. Ja, nämlich, ich habe mal vor langer Zeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert und damals hatten die schon so berufsberatende Software. Dann hatte irgendwo so ein Terminal da aufgestellt und dann durfte ich Surveys beantworten. Ich habe den gleichen Survey ungefähr 4-mal beantwortet, weil jedes Mal am Ende spuckte der dann als einziges Ergebnis Wirtschaftsingenieur aus. Ich dachte, oh mein Gott, das kann jetzt nicht sein. Da muss doch noch was anderes kommen. Ich habe immer weitergemacht. Ja, und habe ich es dann am Ende auch gemacht. Aber ich hatte so die Vermutung, wahrscheinlich haben sie damals einfach den Studiengang breit aufgemacht und brauchten mehr Bewerber. Das war so meine Interpretation.
Interessanterweise war das genau das, was mir vorgeschlagen wurde. Und ich hatte tatsächlich auch irgendwie ein Jahr Wirtschaft da drin mit.
Ja. Ja, gleicher Jahrgang vermutlich.
Das ist spannend.
Hast du eigentlich mal an irgendeinem Wettbewerb teilgenommen?
Ja, in der Tat. Also damals, als ich in der Uni war, ehrlich gesagt, war das letzte Mal, dass wir so einen richtigen Wettbewerb hatten. Mhm. Da gab es einen Wettbewerb für unser Zweitjahresprojekt und wir haben eine Software für um Gärten zu verwalten geschrieben mit meinem Team und tatsächlich einen Preis gewonnen für das beste Zweitjahresprojekt in der Uni dafür. Das hat ehrlich gesagt viel Spaß gemacht und dann durften wir dann wurden wir von IBM eingeladen und durften dort in einem Wettbewerb von allen Unis mitmachen. Und da haben wir dann grandios verloren. Okay. Auch gut. Dann war das Ego dann wieder direkt zurückgeschraubt.
Doch nichts mit Gärten und so. Fährst du Auto oder Scooter oder was machst du?
Also in Deutschland, ehrlich gesagt, fahre ich meistens, was ich kriegen kann. Also das ist meistens jetzt irgendwie Carsharings oder Scooter oder was auch immer gerade rumsteht. Ich bin ein sehr großer Freund von dieser Sharing-Economy und finde es einfach toll, dass ich irgendwie abends zu einer Bar fahren kann und wenn ich dann zurückfahre, nehme ich ein Taxi und muss das Auto nicht wieder abholen oder so. Das ist einfach super, dass man das einfach dann vergessen kann.
Ja, du klingst nach Bargänger. Hast du eine Lieblingsbar?
Absolut, absolut.
Okay, jetzt erzähl.
Also meine Lieblingsbar ist im Prenzlauer Berg, die heißt Beckett's Kopf. Das ist so ein kleines Speakeasy, ich weiß nicht, ob du es kennst, auf der Pappelallee.
Prenzlauer Berg ist nicht so mein Haupt.
Ja, das stimmt, du bist noch am besten.
Ja, genau.
Dafür ist es ein Trip wert, würde ich sagen.
Okay, merke ich mir. Hast du eine Lieblingsband oder Lieblingssänger, Song?
Ich habe echt sehr drüber nachgedacht. Ich hab einige. Ich glaube, ich habe so einen ziemlich bunten Musikgeschmack, der eher so international ist. Zum Beispiel finde ich Nina Simone super. Cinnamon besonders von ihr. Aber ich mag auch gerne aus dem Brasilien die Trevalistas.
Oh, die kenne ich auch.
Ja, die kennst du? Ja, das heißt Velha Infancia, das liebe ich. Das ist super. Die haben leider nicht so viel gemacht. Aber die sind echt spitze.
Die habe ich mal live da getroffen. Da habe ich nämlich.
Echt?
Ja, doch, tatsächlich. Das war in so einem Club irgendwo, was? Es muss ein Rio gewesen sein. Und da hatten die so diese. Ne, das war so ein kleiner Gig und da haben die diese CDs da verteilt. Und war so habe ich da jetzt noch. Ist ein paar Jahre her.
Hast du schon auch die Marisa Monte kennengelernt dann, die da auch.
Muss ja. Einer von den dreien.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wow, ich bin beeindruckt.
Ah, sehr gut. Das ist echt cool. Kann ich dir vermachen, die CD. Erzähl nochmal, Ferenc, hattest du einmal eine besonders unsinnige Idee in deinem Leben, an die du noch...
Ja, ich würde sagen, vielleicht einfach nur eine schlechte Entscheidung. Das war definitiv, dass ich mal Bitcoin gekauft habe bei $40 und sie dann bei 120 wieder verkauft habe und dachte, dass das echt ein guter Zeitpunkt war, das loszuwerden.
Geiler Return. Sag mal, das muss ja in 2012 oder sowas gewesen sein, oder?
Genau, das war irgendwie sehr früh, da habe ich mich sehr begeistert für das Thema und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Und als ich das nächste Mal guckte, war Bitcoin irgendwie bei $1,000 und dann gab es gerade so diesen Punkt, wo es einfach nur gestiegen ist, extrem bis fast $20,000.
Interessant. Also damals gab es ja eigentlich nur zwei Arten von Anlegern. Das eine, das waren irgendwie so aus dubiosen Geschäftsfeldern und das andere waren so richtige Tech-Geeks. Da würde ich dich dann jetzt sagen.
Genau, wir haben es einfach nur so als Gag gemacht, eigentlich diese Bitcoins verschenkt damals, weil einfach niemand richtig wusste, wie man die nutzen konnte. Und es war eher so der Gedanke so, wow, das hat jetzt einen Wert, aber eigentlich hat es keinen Wert irgendwie. Das war noch, ja, war echt komisch, die Zeit.
Ja, also eigentlich keine schlechte Idee. Aber
ja, genau. Das Lustige ist, ich habe da wirklich viele meiner Freunde beraten und ihnen gesagt, dass Bitcoin die Zukunft ist und einige von denen sind damit Millionäre geworden.
Nein.
Das ist, okay. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, ist ja,
also wenn du noch so ein paar Ideen hier teilen möchtest, don't stop yourself. Erzähl mal jetzt aktuell, du hattest auch so ein bisschen berichtet am Eingang von Taffifan, dass es jetzt natürlich jetzt auch in Covid keine besonders einfache Zeit war. Auf der anderen Seite hast du ein unglaublich erfolgreiches Geschäft. Das scheint so ein bisschen repräsentativ für den Gesamtmarkt zu sein. Da gibt es so die Winner-Loser. Woran machst du das fest oder was hat dazu geführt, dass jetzt das eine Business so besonders gelitten hat und das andere einfach so stark dasteht?
Ich denke, dass du einfach, wenn du exposed bist, halt, das war einfach wirklich Glück, mehr oder weniger. Also ich glaube, letztendlich ist Corona wahrscheinlich für noch viel mehr Unternehmen nicht gut, wirklich. Mhm. Also einfach nur, die haben jetzt keine direkte Exposure, aber vielleicht so Secondary Exposure. Zum Beispiel, keine Ahnung, Anwälte oder so, die dann einfach Mandanten verlieren, weil die Mandanten wiederum aus einem Business kommen, die irgendwie exposed sind. Ja, und gleichzeitig hat es uns aber auch geholfen, bei Taffifan jetzt unser Businessmodell so ein bisschen umzudrehen und mehr zu fokussieren auf geringere Discounts bei Supermärkten hauptsächlich. Das heißt also so Cashback, also Sachen, die dann eher so recession-proof sind. Also auf der einen Seite haben wir stark gelitten, auf der anderen Seite haben wir aber auch direkt gedacht, okay, wie können wir das schaffen, dass das Business jetzt einfach auch dagegen irgendwie ankommt und wie können wir irgendwie die nächsten Jahre meistern.
Ja.
Und ich glaube, ja, die meisten haben das wahrscheinlich nicht erwartet, dass es überhaupt möglich ist, da rauszukommen. Aber momentan stehen wir ganz gut da. Ja.
Wie war denn die Situation dort insgesamt im Iran aus deiner Sicht?
Also lustigerweise fand ich, dass der Iran relativ vorbildlich war. Und bei denen war irgendwie alles ein bisschen vorgelagert zu Deutschland. Also dadurch, dass ich immer zwischen den Ländern reiste, sah ich irgendwie im Februar oder sogar Ende Januar, sah ich so die ersten Leute, die mit Masken auf den Flughäfen rumliefen, dann meistens in Istanbul oder so. Und auch die erste Person, die irgendwie die Atemmaske als Augenmaske benutzt hat und mit offenem Mund da schlief am Flughafen, was sehr amüsant war. Und dann so, also gegen Ende Februar, also Mitte Februar, fingen die Leute im Iran an, Masken zu tragen, ohne dass sie dazu aufgefordert waren. Also man sah immer mehr Masken irgendwie auf den Straßen. Und wir in unserem Büro haben dann auch das Maskentragen eingeführt und auch alle irgendwie Berührungspunkte, wo man irgendwie ins Büro musste, da haben wir Taschentücher davor gestellt, zum Beispiel der Fahrstuhl, da gab es eine Box Taschentücher, konnte man ein Taschentuch nehmen, den Fahrstuhlknopf drücken und dann mit dem Taschentuch wieder den Knopf drücken im Fahrstuhl. Und ansonsten haben wir Schiebetüren und gute Distanz. Also von daher waren wir ziemlich vorbildlich, glaube ich, und frühzeitig vorbildlich. Dann kam der Lockdown, der kam viel früher dort. Der kam also wirklich Anfang März. Und ich reiste halt in der Zeit nach Deutschland und sah halt die vollen Biergärten in München und dachte nur, wow, die Deutschen sind einfach extrem entspannt. Und auch in Berlin war irgendwie pure Ignoranz. Ja. Und dann kam das also einen Monat später nach Deutschland. Ja, war interessant. Aber die Deutschen haben mich, glaube ich, nie so ernst genommen wie die Iraner. Also das Gefühl hatte ich immer. Also irgendwie die Debatte, dass man überhaupt eine Maske tragen muss, das war was, was im Iran irgendwie gar nicht in Frage kam. Also die Leute haben die Masken getragen, die wollten die Masken tragen. Und nur in Deutschland habe ich gehört, oh, ich kann nicht richtig atmen und es macht ja keinen Spaß, die Maske zu tragen. Es ist so ein Leid.
Also, das ist richtig.
Ja. Jammern auf hohem Niveau.
Ja. Ja, na vielleicht muss man auch sagen, also vielleicht gibt's ja auch so ein paar Ähnlichkeiten vom System her zu China. Ne? Die hatten ja auch damals einfach eine sehr strenge Vorgehensweise, und mehr oder weniger zwangsläufig haben sich dann alle da irgendwie dran gehalten.
Das stimmt, aber ehrlich gesagt, es war wirklich aus der Bevölkerung raus. Also ich habe das Gefühl, dass das wirklich da sehr stark, weil ich glaube, die Leute trauen dem Staat nicht unbedingt, definitiv nicht, und deswegen wollten sie sich selber schützen. Und ich glaube, daher kam dieses Maskentragen schon so früh dort. Ja.
Sag mal, mit Homeoffice, das wird ja da vermutlich gar nicht so einfach sein, oder?
Doch, ehrlich gesagt genauso wie hier. Also das hat prima funktioniert für uns. Ja. Und so die Hälfte unseres Tech-Teams zum Beispiel ist immer noch im Homeoffice. Die Meetings sind einfach alle virtuell. Und ich meine jetzt besonders in der Entwicklung jetzt ist es sehr einfach, glaube ich, ins Homeoffice zu steigen, weil die Arbeit ist einfach sehr transparent. Und das Einzige, was einem fehlt nach einer Weile, ist einfach nur die Kollegen mal wieder zu sehen. Also physisch zu sehen, da geht schon irgendwie was verloren, wenn man das immer online macht. Mhm. Aber generell war es jetzt nicht die schlimmste Umstellung für uns. Ich glaube, wer mehr darunter gelitten hat, ist zum Beispiel der Vertrieb. Weil die mussten halt dann das ganze Geschäft umstellen auf irgendwie Anrufen.
Ja.
Und natürlich auch die ganze Kundschaft hat ja sehr gelitten und die ganzen Partner.
Ja. Absolut, absolut. Ja, ja, und in Berlin ist es ja jetzt auch offiziell seit gestern Maskenpflicht im Büro. Ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Phase. Und wenn wir mal sehen, wie viele Unternehmen das in Summe dann einfach komplett
sind. Das sind dann Masken im Büro, aber nur, wenn man nicht am Arbeitsplatz sitzt, oder? Oder
was? Naja, gut, also wer dann nicht festgemeißelt ist am Stuhl, der ist dann vermutlich hauptsächlich Maskenträger. Ja,
genau.
Da gibt es ja ein paar Freizeichen. Aber unterm Strich ist natürlich auch, da geht natürlich auch viel von der Office-Atmosphäre irgendwie verloren. Ja. Und das wird zwangsläufig dann wieder auch dazu führen, dass also einfach die Homeoffice-Mentalität da sich einfach deutlich stärker nochmal wieder ausprägt, glaube ich. Ferns, lass uns doch mal zu deiner unternehmerischen Erfahrung sprechen. Du hattest ja jetzt auch schon von unterschiedlichen Projekten und Erfolgen dort berichtet. Dann würde ich ganz gerne vielleicht mal einsteigen jetzt in den Anfang der Firma Tachfifan, die Community. Erzähl uns doch vielleicht mal, wie die ersten 2-3 Jahre so waren. Wie wurde die Firma gestartet? Hast du es allein gemacht, irgendwie zusammen mit jemandem? War das gebootstrapped oder hattest du Investoren dabei? Wie konkret ist das ins Laufen gekommen?
Also ich habe eigentlich angefangen mit einem Softwareunternehmen. Meine Firma Bustjective, das war eine Agentur. Und der Gedanke war, dadurch, dass ich in der Vergangenheit immer Startups gegründet hatte, die regelmäßig fehlgeschlagen sind und ich dann immer pleite war, dass ich mit 30 das einfach nicht mehr weitermachen konnte in diesem Lebensstil. Und dann dachte ich mir, okay, gründe ich eine Agentur, dann mache ich Agenturprojekte 4 Tage die Woche. Und 3 Tage die Woche arbeite ich an meinen eigenen Projekten. Und wenn die dann fehlschlagen, dann ist es okay, dann bin ich nicht wieder pleite und kann das nächste machen. Und das zweite Projekt, was ich gestartet habe, oder das dritte, war dann Tachfifan, zusammen mit meiner Frau, damals noch Freundin, die meinte, im Iran gibt es noch gar keine Discounts und wir könnten das einfach mal probieren. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit meiner Frau, ihrer Schwester. Meine Frau war dann CEO, die Schwester CSO, also Sales, und ich CTO. Ich habe die Plattform gebaut und dann haben wir das mit knapp 20.000 Euro gelauncht. Und nach 3 Monaten waren wir profitabel. Und das war, ich war ehrlich gesagt stutzig, weil normalerweise waren die Projekte immer fehlgeschlagen. Und dann dachte ich, kann das sein? Was machen wir eigentlich jetzt?
Wir hatten eine Freundin mit dabei.
Genau, und dann dachten wir, dann lass uns einfach mal weitermachen, mal gucken, wie es läuft. Und nach einem Jahr war das dann halt schon ordentlich gewachsen. Also wirklich, dass man sah, das lohnt sich, das weiterzumachen. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, vielleicht so 10 Mitarbeiter oder so. Hat wirklich mit 0 Außeninvestment. Und dann sind wir die nächsten 4 Jahre so weitergewachsen. Und wir hatten gleichzeitig einen extrem starken Wettbewerber, der extrem gut gefundet war. Das waren 2 Cousins, die aus einem sehr anderen Bereich kamen. Ich glaube, die Familie, die hatte irgendwie jede Menge Fabriken und sowas. Mhm. Und die hatten irgendwie ein Werbebudget von, ich glaube, es waren damals so 5.000 Euro pro Tag. Wir hatten irgendwie 500 Euro im Monat. Und und dachten irgendwie, wir haben keine Chance gegen die. Aber haben es irgendwie geschafft, uns so zu positionieren, dass wir immer die besseren Deals hatten und immer die besseren Angebote und irgendwie die besseren Partner. Das heißt, die waren sehr gut im Marketing, aber wir waren viel besser im Sales. Das ist sicherlich auch durch meine Schwägerin. Und so haben wir es geschafft, dann über die Jahre uns weiter auszubreiten. 2015 war es, da gab es gerade das Atomabkommen mit dem Iran, was wir auch so ein bisschen so strategisch geplant hatten, weil wir dachten, wenn das kommt, dann kommen bestimmt auch Investoren in das Land. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir einfach schon da sind und sagen können, hey, wir haben ja schon eine Firma für euch gebaut, wo ihr investieren könnt und die weiter wachsen kann. Und haben dann tatsächlich auch eine Investmentrunde abgeschlossen. Und von dem Zeitpunkt an sind wir jedes Jahr 100% gewachsen bis, ich glaube, 2019. Ja. Also, und dann waren wir, wie gesagt, bei knapp zu dem Zeitpunkt, ich glaube, vielleicht 180 Mitarbeitern oder so und haben dann unseren Wettbewerber aufgekauft. Und
die Jungs mit den 5.000 im Monat.
Genau. Die konnten wir dann aufkaufen. Und das war echt ein super Gefühl. Irgendwie durch die ganze harte Arbeit und irgendwie die Strategie es geschafft zu haben, irgendwie einen Wettbewerber, der eigentlich viel besser finanziert war, zu besiegen. Ja.
Und sag mal, das ist wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar auch mit dem Gruppenkonzept, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja und nein, wirklich. Also es war schon wesentlich anders. Also auch einfach nur von der Strategie her zum Beispiel. Wir haben teilweise ganze Unternehmen die Payroll von denen durchfinanziert vom Anfang an des Jahres, weil wir einfach gesagt haben, zum Beispiel, es gibt einen großen Park in Teheran, der hat, das ist wirklich sehr schön, der hat Tennisplätze drauf, einen Golfplatz, jede Menge andere kleine Sachen, wie zum Beispiel Bowlinghallen und alle möglichen Sachen und Restaurants und Cafés, und wir haben halt einen Vertrag mit denen abgeschlossen und haben die gesamte Payroll übernommen für ein Jahr und haben dann einfach die Tickets oder die Mitgliedschaften auf unserer Webseite angeboten, halt zu einem Discount. Und das war einfach extrem, extrem gut für die, weil die einfach Sicherheit hatten in der Zahlung und extrem gut für uns, weil wir einfach viel besser verkaufen konnten als die.
Klar, ja. Sag mal, wie ist denn das? Ich bin ja auch so ein bisschen Marketing interessiert. Was sind so die eingängigsten Marketingkanäle für euch dort gewesen?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil durch Sanktionen, oder auch einfach nur die amerikanische Position zu dem Land, kam es halt immer dazu, dass wir von allen möglichen Sachen gebannt wurden. Zum Beispiel unsere App wurde aus dem Apple Store gebannt. Wow. Was super schmerzhaft war für uns. Wir hatten Hunderttausende von Nutzern da drauf zu dem Zeitpunkt. Die Kanäle waren daher immer sowas wie zum Beispiel Instagram, wurde sehr viel genutzt. Jetzt besonders letztlich. Ich glaube, wir haben auch immer noch irgendwie, wir sind eine der größten Instagram-Seiten dort, aber auch also was immer für ein Medium da war, jetzt zum Beispiel Telegram war sehr stark vor, ich glaube, so 2-3 Jahren, weil das einfach die beliebteste Messaging-Plattform war. Dann wurde sie aber gebannt. Und davor war es Viber und dann wurde Viber gebannt. Also die Iraner, die kämpfen immer damit, dass immer irgendeine Plattform geblockt wird und dann kommt das nächste. Und man ist einfach so adaptiv dort, dass es einfach, du verlierst es fast aus den Augen, was jetzt im Moment gerade noch funktioniert und was nicht funktioniert. Aber irgendwie funktioniert es immer.
Ja, also das sind natürlich ganz andere Challenges, ne? Anders als so, wo die klassische GAFA-Economy hier zuschlägt.
Ganz klar,
irgendwie ist hyperkompetitiv. Bieten sich möglicherweise dann noch ein paar mehr Möglichkeiten, ne? Dass man ja zuerst auf den Trend aufspringt und den kontrolliert, der hat halt gewonnen, ne?
Ja, das Interessante ist natürlich auch, dass dort halt einfach viele Sachen nicht existieren, die im Rest der Welt existieren. Und das ist weiterhin, glaube ich, so eine Insel, die unglaublich spannend ist einfach. Irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ist zwischen 20 und 30. Und die sind alle sehr tech-affin, sehr gebildet. Es ist ein unglaublich spannendes Land, einfach nur das überhaupt zu sehen, irgendwie auch als Zielmarkt. Und natürlich, je nachdem, wie die Politik geht, kann es sein, dass sich alles öffnet. Und dann ist es wieder sehr spannend, ja.
Glaube ich. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen Instagram-Account aus dem Iran, dem folge ich, mehr oder weniger zufällig. Der hat diesen ominösen Namen Rich Kids of Iran.
Rich Kids of Tehran, ja.
Teheran, ne? Wahrscheinlich
ja,
hast du
ja,
den Hintergrund. Das sind die schönsten Bilder irgendwie.
Damit habe ich nichts zu tun.
Freundeskreis. Das müssen die anderen Jungs gewesen sein hier mit dem 5.000-Euro-Budget.
Das ist wiederum auch spannend, dass es im Iran halt so einen krassen Unterschied gibt zwischen Arm und Reich, zwischen den Klassen. Also es gibt extrem viel Luxus dort, den man einfach in Deutschland nicht sehen würde. Ja. Das schon, ja.
Wir hatten ja so ein bisschen dazu gesprochen, wie du Unternehmer geworden bist. Das war so ein bisschen aus der eigenen Leidenschaft heraus, immer wieder neue Projekte auszuprobieren, aber also wie gesagt, aus dem...
Ja, es war, glaube ich, so ein Drang, einfach nur unabhängig zu sein. Ich glaube, ich hatte immer einfach nur Lust, Sachen zu probieren und zu gucken, ob die einen Markt finden. Und das habe ich immer schon sehr interessiert, das Thema. Ich glaube, es war seit Uni-Abschluss klar irgendwie, dass ich Unternehmer sein musste. Vielleicht auch dadurch, dass ich halt aus einer Familie kam. Mein Vater war damals ein Manager bei TÜV. Er war der internationale Manager. Und ich sah halt, wie er mit so einer Struktur zurechtkam. Also wirklich sehr viel Bürokratie und Politik im Unternehmen. Und ich mir immer dachte, dass ich irgendwie lieber was machen würde, wo ich viel flexibler bin und viel freier bin. Also für mich sah das als irgendwie überhaupt wie das Gegenteil von dem aus, was ich machen wollte.
Gibt es eigentlich Zitate, nach denen du lebst oder an die du häufig denkst?
Es gibt ein Zitat tatsächlich und das ist von Gandhi. Kennst du bestimmt auch. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
Okay, das hört sich wie die Story von Taffy Fan an.
Genau so war es in der Tat.
Was hätte dir denn jemand sagen sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist, so rückblickend?
Ich würde sagen, schließ eine Hypothek ab.
Sitz auf den Bitcoin, sitz hier einfach raus, komm, hol dir mehr.
Oder sowas.
Was war denn dein bestes Investment? Vielleicht nicht nur monetär, auch zeitlich gesehen?
Gibt's, ich würde sagen, definitiv das Studium war, ich meine, ob vielleicht, sagen wir mal, 80% davon Zeitverschwendung waren, aber das Studium selbst und der Kern davon war sehr gut, also einfach nur in dieses Feld zu gehen, in der Informatik. Und mein bestes Investment war wahrscheinlich mein Laptop, wenn ich mir überlege, dass ich damit zwei Unternehmen gegründet habe, die beide relativ erfolgreich waren.
The Lucky Notebook, das hast
genau.
Du aufgetuned. 5.
Das nicht mehr jetzt, aber das eine der Laptop, mit dem ich die anderen Sachen geschrieben hatte, war tatsächlich ein sehr gutes Investment.
Was war denn der beste Kauf für, sagen wir mal, unter 100 Euro?
Ehrlich gesagt, eine Sache, die ich liebe, ist so eine Massage-Haarbürste. Der kommt vor in der Dusche morgens.
Jetzt muss man verstehen, dass du ein wallendes Haar hast. Ja.
Noch. Genau, dann bleibt es. Das war knapp 1 Euro, glaube ich, aber das ist eine Sache, die kaufe ich mir immer wieder, weil ich es einfach irgendwie einen kleinen Komfort empfinde.
Gibt es Bücher, die du ein oder vielleicht auch mehrfach gelesen hast und empfehlen würdest?
Lustigerweise bin ich ja jemand, der Fachbücher liest. Und ich glaube, so Sachen zur Unterhaltung, die würden mich nicht wirklich prägen, aber die machen mir einfach nur Spaß. Also ein Buch, was mir extrem Spaß gemacht hat, heißt Monkey. Das ist ein chinesisches Buch, ein chinesischer Klassiker. Hat jetzt aber nicht wirklich einen Lehreffekt, sondern einfach nur extrem Entertainment-Value aus meiner Sicht. Fachbücher sind ja eher sowas wie Der pragmatische Programmierer. Also das fand ich super interessant, das Buch, einfach nur den Gedanken, möglichst schnell, möglichst viel zu erreichen in der Entwicklung. Und den habe ich auch immer verfolgt, um irgendwie Plattformen schnell aufzubauen.
Welcher Misserfolg war vielleicht Voraussetzung für einen späteren Erfolg? Gab es da irgendwas?
Ich würde so sagen, so ziemlich jede Pleite, jedes fehlgeschlagene Projekt, ja? Weil letztendlich, ich meine, es ist immer die harte Lesson, wenn es heißt, ja, wenigstens hast du was gelernt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, also ich jedenfalls brauchte diese Misserfolge, um irgendwie die Arroganz zu verlieren, auch so ein bisschen, zu denken, dass ich irgendwie alles erreichen kann, so einfach. Ich brauchte irgendwie das Feedback und das geht einfach nur durch Misserfolge, glaube ich. Das war einfach nur der Weg zum Erfolg. Ja.
Und kannst du vielleicht einen davon rauspicken? Was hast du dabei besonders gelernt?
Also ich habe zum Beispiel mein erstes Projekt, was ich gemacht habe, direkt aus der Uni, habe ich eine Plattform aufgebaut, eine E-Learning-Plattform, die sich adaptierte an den Nutzer. Das heißt, mein Gedanke war, besonders geprägt jetzt durch die ganzen Vorlesungen, dass du einen Riesensaal hast, eine Person, die der Lehrer ist oder der Dozent, und dann einen Haufen Menschen, die alle das Gleiche eingetrichtert bekommen. Ich dachte immer, das ist überhaupt nicht angepasst an die Interessen oder an die Fähigkeiten der einzelnen Leute. Es gibt bestimmt, wenn du es aufteilen könntest, mindestens 3 Gruppen. Irgendwie die, die es schwerer haben zu lernen, die, für die es gerade okay ist, und die, die unterfordert sind. Mhm. Und viel lieber hätte ich irgendwie eine Plattform, die sich direkt anpasst an die Geschwindigkeit des Lernenden. Mhm. Und das habe ich halt gebaut über viel zu viele Jahre. 5 Jahre habe ich dran gesessen. Und das einfach nur aufgebaut, so ein System, und überhaupt nicht daran gedacht, dass ich vielleicht mal den Markt checken sollte. Ich war überzeugt, dass das Produkt einfach nur toll sein würde, so wie es ist. Und dann festgestellt, dass ich das einfach alles genau falsch rum aufgezogen habe. Die Idee war, glaube ich, gut, aber Time to Market war vielleicht 10 Jahre zu früh. Das war irgendwie fertig 2007 oder so. Mhm. Und dass auch E-Learning einfach ein Bereich ist, der extrem schwer war zu monetarisieren zu dem Zeitpunkt. Also es gab jetzt nicht irgendwie großes Interesse, da Geld reinzuschmeißen.
Wir packen das mal hier in der Schublade. Mhm. So in 2 Jahren wird es dann wieder relevant. Von welchen Personen hast du denn in deinem Leben am meisten gelernt?
Ich würde sagen, so unfair das klingt, mein Vater. Sicherlich dadurch, dass ich gesehen habe, was man, wie ich mein Leben nicht leben wollte. So halt nicht in der Corporate-Karriere. Mhm. Meine Frau, weil ich einfach nur gesehen habe, wie extrem, was sie für einen Kämpferinstinkt hat. Und also das ist, ich meine, du hast gesprochen von Preisen, die ich gewonnen hätte. Da habe ich gesagt, meine Frau, die hat wirklich einen Wahnsinnspreis gewonnen. Und zwar war das der Young Entrepreneur Award. Es ist jedes Land in Asien und Westpazifik, die Handelskammer davon, schlägt einen Entrepreneur vor, der das Land repräsentieren soll, als der beste Entrepreneur des Landes. Mhm. Meine Frau wurde vorgeschlagen und das ging halt gegen, ich glaube, insgesamt 36 Länder, und hat tatsächlich das auch gewonnen, diesen Award, als erste Iranerin überhaupt und als erster Iraner überhaupt. Also das war wirklich ein beeindruckender Award, den sie bekommen hat.
Jackpot,
das mit,
Jackpot.
Ja, genau. Das mit Tafel fahren.
Ja, okay.
Ja. Und ich habe ihre Präse geschrieben.
Ah, okay. Ein bisschen Credit.
Ein bisschen Credit brauche ich auch. Klasse. Aber ich fand es halt spannend, dass sie jemand ist, der einfach so extrem kämpferisch ist. Das heißt, wann immer irgendwie zum Beispiel sagen wir, eine App wird geblockt oder irgendwas funktioniert nicht so, wie man es möchte, hat sie immer einen Weg drum herum gefunden und diese Flexibilität einfach nur gegen Adversity. Da sind Iraner wirklich die Meister drin. Die einfach, wenn es heißt nein, dann ist das für die einfach nur nicht so und nicht nein. Und ich glaube, das ist das, was ich auch lernen musste, einfach nur dabei. Dass ein Nein eigentlich kein wirkliches Nein ist, sondern dass es dann bedeutet, nicht auf diesem Weg, versuche einen anderen Weg. Und das heißt auch lange nicht, dass du den Weg aufgeben sollst. Also das finde ich wirklich spitze und da sind die Meister drin. Ja.
Ja, das ist ja eigentlich so die Grundprämisse der Unternehmer. An wen denkst du denn bei dem Wort erfolgreich?
Puh, an wen denke ich da? Das ist eine gute Frage. Ich denke, da kommt nicht eine Person in den Kopf, sondern wirklich viele verschiedene Arten von Erfolg. Einer, der mich im Moment gerade total begeistert, ist jemand, der eine Permakulturfarm in Schweden macht, lustigerweise.
Wie hast du dir davon gehört?
Ich bin durch Zufall drauf gestoßen. Also das Thema interessiert mich generell. Permakultur und einfach nur eine neue Art von Agrikultur. Und da gibt es jemanden, der heißt Richard Perkins. Der hat eine Farm aufgebaut und seine ganzen Businesspläne gleichzeitig öffentlich ins Netz gestellt und gezeigt, wie man Produktlinien aufzieht in einem Permakulturunternehmen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie einen Marktgarten aufziehen, wo ich verschiedene Sachen anpflanze. Fand ich super spannend einfach nur. Und ich glaube, als jemand, der viel im Büro sitzt, sehne ich mich immer so ein bisschen in das Grüne und verliebe mich immer so ein bisschen in so andere Businessmodelle, die halt viel mit draußen zu tun haben.
Ist eine deiner vielleicht absurden Eigenheiten, ohne dass du jetzt groß andere fragen musst, weil auf die du vielleicht nichts verzichten möchtest.
Also ich liebe es, so dumme manuelle Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel abwaschen. Finde ich spitze und kann mich dabei vollkommen entspannen. So dass ich mich sogar darauf freue, wenn es irgendwo was gibt zum Abwaschen bei mir zu Hause, wenn ich nach Hause komme und es dann machen kann.
Mein Gott, was für ein super Ehemann. Was war denn der schlechteste Rat, den du jemals erhalten hast?
Ich würde sagen, Investmentrat ist immer irgendwie schlechter Rat. Und ich hatte damals, also gerade nach der Dotcom-Bubble, Amazon-Aktien gekauft. Und alle meine Freunde haben mich gefragt, ob ich verrückt sei, wie ich jetzt zu dieser Zeit Aktien in so einem Unternehmen kaufen könnte. Und damals war die Aktie, glaube ich, bei so 45 Euro oder so.
Okay. Du hast sie dann verkauft.
Ich habe sie dann verkauft. Ich habe irgendwie einen minimalen Gewinn gemacht damals. Und im Nachhinein sehr schlechte Entscheidung. Und ich glaube, besonders bei Investmententscheidungen, auch wenn der Rat gut gemeint ist, glaube ich, musst du diese Entscheidung einfach selber treffen und teilweise hart bleiben.
Aber hattest du von Ext, also das, du hast dich dann verleiten lassen sozusagen. War das ähnlich auch bei Bitcoin, dass sich andere dazu eher gebracht haben?
Oder? Überhaupt nicht. Da dachte ich eher so, ich habe noch nie so schnell so viel Geld gemacht. Wie kann das... Und vor allen Dingen, ich glaubte lustigerweise trotzdem, trotz allem, nicht wirklich daran, dass Bitcoin Wert hatte, dass das wirklich werthaltig war, sondern ich dachte, es ist einfach nur so eine emotionale Energie, die dahinter steckt. Es ist einfach nur das Gefühl, dass das was wert ist, was diesen Wert trägt. Und von 40 auf 120 dachte ich, ist einfach zu viel. Man sollte nicht zu gierig sein.
So, jetzt muss aber tatsächlich noch für ein paar Tipps erhalten. Was glaubst du, in welcher Art von Unternehmen oder welche Geschäftsfelder werden in 10 Jahren deutlich mehr wert sein als heute? Was denkst du?
Also ich bin ein sehr großer Fan von B2B-Software, B2B-Software as a Service. Und deswegen auch DataGuard. Also ich bin davon überzeugt, dass besonders Legal Tech extrem spannendes Feld ist momentan. Dass einfach sehr viel automatisierbar ist und generell glaube ich, Software as a Service im B2B-Bereich ist einfach sehr spannend. Ja.
Da würdest du für mich jetzt keine klare Abfuhr bekommen. Das heißt, da ist wahrscheinlich das Wachstumspotenzial begrenzt. Gib mal so einen richtig verrückten Tipp.
Oh Gott, richtig verrückten Tipp. Ein Startup im Iran.
Startup im Iran, okay.
Ich bin mir sicher, das kann immer noch funktionieren, wenn man das Durchhaltevermögen hat. Ja.
Ja, aber ich höre von Bitcoin höre ich jetzt gar nichts, also quasi der Zug ist durch. Ja.
Also aus meiner Sicht ja. Also ich glaube, es ist einfach zu Mainstream geworden. Und ja, ich meine, ich glaube, Kryptowährungen natürlich werden uns begleiten. Und ich denke, das ganze Krypto-Thema ist super spannend nach wie vor. Aber dass man da jetzt irgendwie einen tausendfachen Return on Investment macht, glaube ich, die Zeit ist vorbei jetzt erstmal. Ja.
Welche neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen haben dich in den letzten 5 Jahren deines Lebens entscheidend verändert? Könnte da was sein?
Ja, ich habe angefangen, ich bin generell jemand, der gerne früh aufsteht, aber ich mache das noch viel mehr jetzt so oder viel bewusster. Also ich versuche so in der Regel so 5, spätestens 6 Uhr aus dem Bett zu sein. Auch sehr früh im Büro zu sein, aber so eine Morgenroutine ist extrem gut. Also aufwachen, kurze Meditation und dann priorisieren von den Tasks für den Tag. Das hat mir sehr viel weitergeholfen. Weil je länger ich das Priorisieren hinauszögere, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich an Tasks arbeite, die nicht wirklich die höchste Prio haben. Mhm. Und ich denke, wenn ich das Priorisieren zuerst am Tag mache, dann ist meistens der Tag viel, viel produktiver.
Bist du auch im 5 a.m. Club sozusagen?
Nein, also würde ich jetzt nicht sagen. Nicht ganz so strikt. Ja, nicht ganz so strikt, aber ja, generell früh aufstehe einfach nur. Ja.
Was tust du eigentlich, wenn dir alles zu viel wird? Wenn du so richtig Stress hast, so richtig Dampf auf dem Kessel?
Das kommt drauf an. Also ob ich dem dann entfliehen kann oder nicht. Zum Beispiel, oftmals gab es irgendwie brennende IT-Probleme, dann muss ich natürlich einfach nur Augen zu und durch. Wenn ich dann aber damit durch bin, dann irgendwie gerne einen Ausgleich, dann auf jeden Fall liebe ich es einfach nur zu bouldern. Entweder das oder einfach nur wandern zu gehen. Also ich finde es super schön, irgendwie in der Natur zu sein, durch den Wald oder Felder, irgendwo in die Natur und spazieren.
Vielleicht zum Ende noch zu deiner IO-Erfahrung, die ist ja noch nicht allzu lang, ja. Aber wenn du jetzt so könntest, wie du wolltest, auf Events oder virtuell oder real, was interessiert dich an IO, jetzt dich persönlich? Und vielleicht auch, wen würdest du ganz gerne mal kennenlernen, dich austauschen? Erzähl vielleicht da ein bisschen dazu.
Also ich finde ehrlich gesagt IO spannend aus der Hinsicht, dass ich bevor ich dort beigetreten bin, zweimal, glaube ich, vorher schon davon gehört hatte und immer wieder das aus den Augen verloren hatte. Aber so ein Thema, was immer wieder auf mich zurückkam und es mich immer interessiert hat und ich immer dachte, das wäre wirklich eine gute Idee, hier mal beizutreten und dann aber irgendwie zu busy war und es wieder aus den Augen verloren hatte. Und dann dieses Jahr kam es irgendwie das dritte Mal auf mich zu, durch eine andere Person immer jedes Mal. Und dann dachte ich mir, ich verfolge das einfach mal und mache das. Und mein Gedanke war ehrlich gesagt einfach nur, ich suchte sehr, besonders vor so ein paar Jahren, nach einem Mentor oder einem Coach, der mir helfen konnte bei meinen ganzen Startup-Problemen. Und ich hatte mich damals an einen Psychologen gewendet. Aber irgendwie hat es einfach nichts gebracht und auch nicht das Verständnis gebracht, was ich eigentlich suchte, glaube ich, oder die Erfahrung, den Austausch, den ich brauchte. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Forum-Konzept eigentlich genau das ist, was mir fehlte. Das ist diese Art Coaching oder Mentoring, die ich brauchte. Es war nicht eine Person, die sich um mich kümmert und die mir irgendwie sagt, was ich zu tun habe, sondern einfach nur dieser Erfahrungsaustausch unter Gründern. Und ehrlich gesagt, deswegen finde ich eigentlich so ziemlich jeden, der bei IO ist, spannend. Und ich würde gar nicht eine Person hervorheben, sondern einfach nur sagen, das sind alles Gründer, die sind in verschiedenen Stadien ihres Gründertums und die haben alle ziemlich ähnliche Erfahrungen und irgendwie kaum jemanden, mit denen sie sich austauschen können in ihrem normalen Umfeld, weil die Familie, mit der geht's nicht, die Mitarbeiter, mit denen geht's nicht. Du brauchst einfach jemanden, der so auf dem Level ist. Also es ist extrem energetisierend und macht extrem viel Spaß und ich ziehe sehr viel Wert daraus momentan.
Wunderbar. Dann Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir für diese fulminanten Einblicke in eine spannende Erfahrung als Unternehmer. Tausend Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch viele starke Geschäfte und natürlich auch im Rahmen von IO fantastische weitere Erkenntnisse und Weisheiten für dich.
Ganz vielen Dank dir, Miro. Hat total viel Spaß gemacht.